Deutschlandfunk. Der Tag.
Sollten wir in Deutschland alle einen Mundschutz tragen? Darüber wird seit einigen Tagen debattiert. Nicht, um uns selber zu schützen, weil so ein Mundschutz schützt nicht vor Ansteckung, aber eben, um andere zu schützen. Viele Politikerinnen und Politiker sind durchaus skeptisch, weisen insbesondere darauf hin, bitte nehmt keine Atemschutzmasken, die sind für medizinisches Personal. Das betonte heute auch nochmal die niedersächsische Gesundheitsministerin.
Einkaufen mit hochwertigen Masken halte ich für unverantwortliche Verschwendung, um das so klar zu sagen. Wenn sich jemand sicherer fühlt mit einem solchen Mundschutz, den er selbst gemacht hat, dann kann er den gerne tragen. Aber es muss auch für alle klar sein, das ist kein Schutz für sich selbst, sondern nur ein Tröpfchenschutz für die anderen.
Weil es eben an medizinischem Material fehlt, auch am einfachen Mundschutz, haben jetzt einige Unternehmen in Deutschland ihre Produktion umgestellt. Das ist allerdings gar nicht mal unbedingt so einfach. Praktisch betrachtet schon, aber es gibt rechtliche Hürden. Das erzählt uns gleich die Unternehmerin Sina Trinkwalder. Außerdem sprechen wir über die Pflege, die wir jetzt ja alle als systemrelevant erkannt haben. Warum erst jetzt und warum das ein bisschen auch mit unserem Gesundheitssystem kollidiert, auch das ist Thema heute.
Also ich sag mal so, unser gesamtes Gesundheitssystem ist stark ökonomisiert. Und das ist ein Problem, weil es eigentlich immer nur darum geht, wie kann ich Geld verdienen. Es ist so, dass mit Krankheit halt sehr viel Geld verdient werden kann und entsprechend nicht mit Gesundheit.
Und wir sprechen darüber, wie Europa gemeinschaftlich aus der Krise kommen könnte. Und zwar bezogen auf unsere Wirtschaft bzw. Finanzierungsmöglichkeiten. Gerade wird ja viel über sogenannte Eurobonds diskutiert. Was das eigentlich ist und warum einige Länder sich vehement dagegen wehren, auch das ist heute Thema. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! In Deutschland gilt, bitte auch weiterhin den Kontakt mit anderen Menschen vermeiden, soweit es geht. So heißt es heute aus der Politik. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, die geltenden Kontaktbeschränkungen auch über Ostern hinweg auszuweiten. So kam es gerade über den Nachrichtenticker. Ist jetzt noch so frisch, dass ich hier keine weiteren Einzelheiten einfließen lassen kann. Zuvor hatten ja auch schon andere europäische Länder ihre Maßnahmen verlängert. Und in Österreich gilt ab nächster Woche sogar eine Art Vermummungspflicht. Beim Einkaufen soll man dann Mundschutz tragen. Jetzt keine Atemschutzmaske, das ist wichtig. Die soll nämlich dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben. Mundschutz, also so eine Mund-Nasen-Bedeckung mit einer Art schützenden Wirkung, die sich aber nur dadurch entfaltet, dass es ein Spuckschutz ist. Also ich schütze die anderen vor meinen Tröpfchen. Naja, wenn jeder und jede einen trägt, so ist die Idee, dann ist allen ein bisschen geholfen. In Deutschland sieht man inzwischen immer mehr Menschen damit rumlaufen. Es gibt aber kaum noch welche zu kaufen. Deshalb nähen jetzt einige selber. Und auch diverse deutsche Unternehmen sind dazu übergegangen, Mundschutze zu nähen. Oder, naja, etwas, was sie so ähnlich nennen, ist nämlich eine rechtliche Frage. Erklärt uns jetzt Sina Trinkwalder, Unternehmerin aus Augsburg. Sie beschreibt ihr Unternehmen als ökosoziale Textilfirma, produziert aus nachhaltigen Rohstoffen. Und bei ihr arbeiten auch Menschen, die auf dem klassischen Arbeitsmarkt jetzt wenig bis keine Möglichkeiten haben. Also Langzeitarbeitslose zum Beispiel oder Menschen mit Handicap. Und ich habe sie an einem sehr wuseligen Tag erreicht. Hallo, hier ist Ann-Kathrin Büsker, Deutschlandfunk.
Hi.
Ich hoffe, es passt gerade.
Ach ja, der alltägliche Wahnsinn.
Ja, mittendrin rief dann auch noch die Bezirksregierung an. Da muss man noch mal ein bisschen verschieben, das Gespräch. Und ich glaube, Sina glüht das Ohr jetzt tatsächlich ein bisschen. Ich habe sie deshalb zu Beginn unseres Gesprächs erstmal gefragt, wie denn der Alltag in der Fertigung überhaupt im Moment aussieht.
Oh, der Alltag sieht bei uns in der Näherei nicht so aus, wie man derzeit glauben könnte, dass alles total chaotisch ist und alles nun anders ist. Sondern nach wie vor näht ungefähr die Hälfte meiner Ladies and Gentlemen, meiner Kolleginnen und Kollegen Einkaufstaschen für den Lebensmitteleinzelhandel. Aber nicht, weil wir nichts Besseres zu tun hätten, sondern weil es ganz, ganz wichtig ist, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen die Routine weiterhin halten. Mhm. Also gerade in den sehr, sehr fragilen Zeiten. Ich meine, wir leben momentan in einer Zeit, da wissen wir gar nicht mehr, was morgen ist. Ja. Ziehen sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen ihre Sicherheit aus ihrer routinierten Arbeit. Mhm. Und die darf man ihnen auch nicht nehmen. Und dann gibt es aber andere Kolleginnen und Kollegen, die sagen, doch, ich hätte da durchaus Bock, was Neues zu machen. Mhm. Und mit denen habe ich jetzt eben angefangen, aufzuhören, Kleidung zu produzieren. Ja, was eigentlich eine völlig schnapsige Idee ist, weil die globalen Ketten gerade nichts mehr liefern und wir könnten Jeans produzieren, bis wir umfallen, sondern wir haben uns komplett dem Gemeinwohl verschrieben und fertigen Mund-Nasen-Dingen.
Warum hast du dich dazu entschieden, die Produktion umzustellen?
Schlichtweg, weil es benötigt wird. Ja? Es wird einfach gebraucht. Es war schon vor ein bisschen was über 4 Wochen, also 5 Wochen war es so, dass die ersten Kliniken bei uns angefragt haben, die ziemlich klug waren, weil sie sich gedacht haben, wenn es da eine Näherei gibt, die große Stückzahlen Einkaufstaschen nähen können, dann können die auch große Stückzahlen Mund-Nasen-Dingens machen. Ich nenne es Mund-Nasen-Dingens, weil das eine ganz juristisch heikle Geschichte ist. Ja? Und da kamen dann die Ersten und die haben gesagt, ja klar, können wir euch das nennen. Und am Anfang waren wir wirklich noch völlig bescheuert und haben gedacht, Mensch, das ist doch eine tolle Sache, wenn die jetzt ökologisch umdenken. Ja? Bis wir relativ schnell gemerkt haben, scheiße, wir haben ein Problem. Ja? Mhm. Weil das ja nicht aufgehört hat. Und wir können die Nachfragen, die an uns jeden Tag gestellt werden, das sind hunderte von Mails, können wir leider aus 2 Gründen nicht bedienen. Zum einen natürlich kapazitär. Mhm. Ja? Und zum Zweiten, das ist das, was mich mittlerweile wahnsinnig aufregt und ich seit vielen, vielen Tagen das Buchbinder Wanninger mit dem Telefon neu schreibe. Ja? Es ist die rechtliche Problematik, ja? Weil wir sprechen hier von Mund-Nasen-Dingen, die man eigentlich als Mund-Nasen-Schutz kennt, eine klassische OP-Maske, wiederverwendbar, kochbar etc. Ja. Aber das ist eben nicht so einfach, weil es ein medizinisch zertifiziertes Produkt sein sollte, was aber in der Kürze der Zeit gar nicht geht. Ich probiere jetzt, ich muss es anders sagen. Wir dürfen im Auftrag von Behörden oder in der Notversorgung von systemrelevanten Einrichtungen dürfen wir das dann machen, ja. Aber Mehrheit nicht. Okay. Jetzt muss man wissen, dass Kinderhospize, private Pflegedienste und alle anderen alle nicht notwendig sind. Ja? Und das ist natürlich echt eine Hardcore-Geschichte. Mhm. Und das schmerzt mich auch total. Und deswegen bin ich gerade, nachdem jetzt letzte Woche anfingen, irgendwelche Abmahnanwälte, kleine Näherinnen abzumahnen, was wirklich eine Schweinesauerei ist, die auch irgendwie mithelfen wollen und so weiter, bin ich gerade dran, verzweifelt zu versuchen, aus so einem Stofffetzen ein zertifizierbares medizinisches Produkt zu machen. Es scheitert nicht an der Kompetenz in Material und Methodik. Es scheitert, glaube ich, wirklich seit Tagen an der Bereitschaft der Behörden, mal was zu entscheiden.
Schwierig. Wie hast du denn das überhaupt hinbekommen, deine Produktion so schnell umzustellen? Weil ich glaube, der normale Zuhörer, die normale Zuhörerin würde jetzt denken, bei euch sind die Arbeitsabläufe ja wahrscheinlich ziemlich eingespielt und ihr müsst dann jetzt was ändern am Zuschnitt, an den Arbeitsabläufen. Ging das recht schnell oder war das ein bisschen problematisch?
Das ging eigentlich recht schnell. Mit dem ersten Anruf einer Klinik habe ich mich abends hingesetzt und gesagt, okay, gut, wie muss das Ding sein? Was braucht es für Anforderungen? Faserarme Baumwolle, kochbar muss es sein. Mhm. Es muss mindestens 1800 Schleudertouren aushalten. Und dann habe ich so einen ersten Schnitt gemacht. Und wir wissen ja alle, wie so eine Ziehharmonika-Kiste funktioniert. Mhm. Habe eine antibakterielle Messinggeschichte mit reingebaut. Habe über Nacht per Kurier die Mundschutzdingens, Mund-Nasen-Dingens, die Mund-Nasen-Dingens dann nach Nordrhein-Westfalen fahren lassen. Die haben es in der Klinikwäsche gleich mal ausprobiert. Da hat uns die ganzen Metalldinger rausgehauen. Dann haben wir den Schnitt wieder geändert und haben da wirklich so eine Art, man würde es heute in der modernen Projektphase agile Entwicklung nennen. Es gibt sogar eine Näherei. Hatten da dann wirklich innerhalb von 4 Tagen ein Ding, wo die Ärzte gesagt haben, Mensch, super, das funktioniert richtig gut. So, ja? Und dann haben wir angefangen, währenddessen, in der Zeit, wo wir quasi den Schnitt und die Passform und alles gemacht haben, die Lagenbilder zu entwickeln, den Zuschnitt umzustellen, die Maschinen zu rüsten. Ja, und dann einfach drauf los. Und jetzt lassen wir die Nadeln glühen und die Maschinen rauchen.
Und trotzdem musst du auch einigen Leuten sagen, euch kann ich nichts liefern, weil Kapazitäten fehlen und Zertifizierung fehlt.
Na, ich muss Menschen sagen, es tut mir leid, lieber mobiler Pflegedienst, die sind nicht systemrelevant. Und das ist eigentlich der schlimmste Satz, der mir über die Lippen gehen muss, rein juristisch. Ja? Also das ist wirklich eine Sauerei, weil es widerspricht all meiner Überzeugung, nicht helfen zu können, dort, wo Hilfe am notwendigsten gebraucht wird. Ja.
Hast du das Gefühl, gerade jetzt in der Krise leben wir eigentlich alle davon, dass Menschen ganz viel persönliches Engagement zeigen, dass man sich so reinhängt, wie du und wie deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das gerade tun?
Natürlich. Ich finde, gerade in der Not darf man nicht jammern, sondern man muss zusammenhelfen. Und wir machen das alle miteinander. Und gerade dann, muss auch seitens der Politik ein juristisch sauberer Rahmen erfolgen. Ja, das muss einfach geschehen. Das geht anders nicht. Und ich glaube schon, dass dieser Virus uns gesellschaftlich auch zumindest ein bisschen zum Nachdenken anregt. Ich fände es wunderbar, wenn aus diesem Nachdenken ein Umdenken kommt. Ja? Wenn ich daran denke, meine beste Freundin und liebe Kollegin, wir hatten vor ein paar Tagen am Abend, war abends um 11 Näherei, schließen wir ab, dann tranken wir noch ein Glas Wein und dann haben wir uns angeguckt, Knochen fertig, und haben gesagt, weißt du was, wenn das alles vorbei ist, dann schreiben wir ein Buch, das heißt ein ganzes halbes Jahr. Und dann haben wir gelacht, weil wir gewusst haben, naja, das gibt's ja schon, aber wir schreiben es anders, weil endlich sind diejenigen, die die Gesellschaft wirklich relevant auch am Laufen halten. Und da meine ich nicht nur Ärzte und Pfleger, sondern Kassiererinnen, Supermarkt, Lkw-Fahrer, Näher und Näherinnen, Handwerk im Allgemeinen. Das, was sonst in guten Zeiten nicht mit dem Arsch angeguckt wird, ist auf einmal wohlgeschätzt, hochgelobt und toll geklatscht. Ja. Immerhin sind wir mal ein ganzes halbes Jahr wichtig.
Vielleicht auch darüber hinaus. Sina, ich danke dir für diese Eindrücke und wünsche euch weiterhin
gerne
alles Gute und viel Erfolg. Und vielleicht kriegt ihr auch die Zertifizierung noch hin.
Wir kämpfen drum.
Danke dir.
Tschüss.
Die Folgen der Corona-Krise auf die Wirtschaft haben wir hier im Podcast in den letzten Tagen ja mehrfach angesprochen. Gestern nochmal ausführlich durchdekliniert, wie die deutsche Regierung versucht, den Unternehmen zu helfen. Jetzt gucken wir auf das Ganze sozusagen eine Ebene höher, und zwar auf die Finanzierung dieser ganzen Maßnahmen zum Zwecke der Rettung der Wirtschaft. Gerade die wirtschaftlich eher schlechter gestellten Länder, die machen sich im Moment ziemliche Sorgen, zum Beispiel Italien. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte gestern im deutschen Fernsehen.
Wir müssen unseren Bürgern erklären, dass wir nicht Finanzprobleme von einzelnen Ländern haben. Das ist ein Notfall, der alle betrifft. Einer, für den kein einzelnes Land verantwortlich ist.
Italien drängt deshalb auf die Einführung sogenannter Eurobonds. Dieses Wort geistert jetzt seit einigen Tagen durch die Nachrichten. Aber was ist damit überhaupt gemeint? Das erklärt uns jetzt Peter Kapern, unser Brüssel-Korrespondent.
Also im Prinzip ist das nur eine Idee. Es gibt so etwas nicht. Und deswegen kennt auch noch keiner die technischen Details, wie so etwas umgesetzt werden könnte. Aber die Grundidee lautet, dass sich die Euro-Länder gemeinsam Geld leihen, also gemeinsam bei denen, die das Geld geben, den Investoren, gerade stehen dafür, dass der Kredit auch zurückgezahlt wird und dieses Geld dann eingesetzt wird, um die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder in Gang zu bekommen. Also die klassische Schuldenvergemeinschaftung. Alle gemeinsam stehen gerade für den Kredit, der da aufgenommen werden könnte.
Und warum halten einige das für die bessere Idee, als wenn sich die Länder einzeln was leihen?
Naja, wenn man sich die Schuldenstände der einzelnen EU-Mitgliedstaaten anschaut, dann sieht man, dass da bei einigen Ländern nicht mehr viel Luft nach oben ist. Also, wenn sich Deutschland heute Geld leiht für 10 Jahre, dann bekommt Deutschland noch etwas Geld obendrauf gelegt. Negativzinsen. So zwischen 0 und 0,5% ist das, was Deutschland verdient, wenn es sich Geld leiht. Italien muss im Moment etwa, grob über den Daumen, ich habe jetzt nicht die letzten Minuten nachgeguckt an den Finanzmärkten, 1,5% Zinsen zahlen, wenn es sich Geld leiht für 10 Jahre. Und die Furcht der Italiener ist, dass wenn sie die Krise alleine überwinden müssten, alleine Kredite aufnehmen müssten, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, dass dann diese Zinsen, die sie zahlen müssen, so enorm hoch wären, dass sie das gar nicht mehr tragen könnten. So hoch wären, weil die Finanzmärkte vielleicht die Furcht haben, na also die Italiener, die jetzt schon rund 135% ihres Bruttoinlandsprodukts an Gesamtverschuldung haben, wenn die da jetzt noch Dutzende von Milliarden oder gar mehr obendrauf packen, vielleicht schaffen die das gar nicht mehr, das alles zurückzuzahlen. Und das wollen wir, dieses Risiko, das wollen wir uns anständig bezahlen lassen. Und dann gehen die Zinsen nach oben und Italien hat Angst, dann diese Krise gar nicht alleine überwinden zu können.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, für Länder, denen es wirtschaftlich gut geht, ist es schlichtweg einfacher, sich Geld zu leihen, als für die Länder, denen es wirtschaftlich ohnehin schon schlecht geht.
Genau so ist das. Und wenn sich nun alle Euro-Länder gemeinsam Geld leihen würden, dann würden die Geldgeber schauen, wer steht denn da gerade für den Kredit. Und dann sehen die, dass Deutschland dabei ist, Holland, Finnland, Österreich, allesamt Staaten erstklassiger Bonität. Und dann blieben die Zinsen auch unten und auch Italien könnte dann von diesen gemeinschaftlich aufgenommenen Krediten profitieren und seine Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen nach der Krise.
Genau das wollen aber die Länder, denen es richtig gut geht oder denen es einigermaßen gut geht, nicht. Warum?
Naja, weil die sagen, warum sollen wir eigentlich mit dem Geld unserer Steuerzahler gerade stehen? Für die Tatsache, dass Italien nur wegen der Schuldenanhäufung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte jetzt Angst hat, nicht mehr genug Geld zu bekommen. Das ist also der komplette Eigennutz in den Staaten, die im Zweifelsfalle einspringen müssten mit ihren Geldern, falls Italien, während die Kredite da noch fällig sind, die gemeinsam aufgenommenen Kredite noch fällig sind, wenn Italien dann plötzlich zahlungsunfähig werden sollte. Nehmen wir das mal an. Also Italien geht in den Staatsbankrott, es stehen da noch hohe Summen bei diesen Corona-Bonds an, dann müssen die anderen Länder eben Zins und Tilgung für das bankrotte Italien zahlen. Und da sagen eben viele Politiker, das wollen wir nicht. Oder sie sagen, ich traue mich nicht, das meinen Wählern zu verkaufen. Dabei gibt es ja durchaus gute Gründe für so etwas. Beispielsweise ist es sehr schwer vorstellbar, welchen Nutzen Deutschland davon hat, wenn die italienische Wirtschaft nach dieser Krise für Jahre und Jahrzehnte nicht auf die Beine kommt. Italienische Unternehmen würden dann keine deutschen Maschinen mehr kaufen. Italiener, die arbeitslos sind, kaufen auch keine deutschen Elektroautos. Und Italiener, die arbeitslos sind, machen auch nicht in Deutschland Urlaub. Also der wirtschaftspolitische Nutzen dieser Ablehnung von Corona-Bonds, der ist mir noch nicht ganz klar, um es vorsichtig auszudrücken.
Wirtschaftspolitischer Nutzen ist ja das eine. Nun könnte man aber auch auf die Frage, warum sollten wir da mitmachen, antworten, weil wir alle Teil der Europäischen Union sind und irgendwie gemeinsam durch diese Krise kommen müssen.
Auch das ist ja etwas, worauf die Italiener hinweisen. Da hat es ja gestern in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung diese spektakuläre ganzseitige Anzeige gegeben, unterzeichnet von italienischen Politikern, Bürgermeistern, die genau daran, an die Solidaritätspflicht in Europa erinnert haben. Die erinnert haben, dass Deutschland viele Schulden nach dem Krieg erlassen worden sind. Ohne diesen Schuldenerlass wäre Deutschland niemals so schnell wieder auf die Beine gekommen. Und sie erinnern daran, dass die Niederlande ein Steuersystem haben, das stark zu Ungunsten anderer Euro-Länder ist und sie sagen, und jetzt brauchen wir wirklich eure Solidarität, weil wir es ohne die nicht schaffen. Ähnlich argumentierte gestern im deutschen Fernsehen der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte. Und in der Tat muss man ja sagen, diese Corona-Krise ist nichts, was diese einzelnen Länder, Spanien, Italien, Griechenland, Frankreich, zu verantworten hätten. Da hat es ja keinen finanzpolitischen Schlendrian gegeben als Ursache, sondern das ist einfach wie eine Katastrophe über alle Länder gleichermaßen gekommen. Und da stellt sich dann in der Tat die Frage nach der europäischen Solidarität. Aber das ist ein eher, wie soll ich das sagen, romantisches Thema, das, wenn es um die harten finanzpolitischen Diskussionen geht, nicht so richtig zieht.
Gut, jetzt steht zur Debatte, welche Möglichkeiten man denn hat, um das Problem zu lösen. Also Europa oder europäische Politik ist dann ja auch immer die Politik des Kompromissefindens. Was kannst du dir als Kompromiss vorstellen in dieser Sache?
Also ich weiß nicht, ob man da wirklich von einem Kompromiss reden könnte, aber es werden Alternativen durchdekliniert im Moment. Also beispielsweise könnte der Euro-Rettungsschirm ESM den betroffenen Ländern Kreditlinien zur Verfügung stellen. Da sagen die Länder, das wollen wir nicht gerne. Erstens, weil das käme dann auf unsere Gesamtverschuldung obendrauf. Wäre also eine schlechte Nachricht an die Finanzmärkte, die dann vielleicht doch höhere Zinsen verlangen. Außerdem ist es beim ESM, bei den Krediten, Bedingung, dass es dann Auflagen gibt. Und in Italien beispielsweise sagt, warum sollen wir jetzt mit Auflagen kujoniert werden, wenn wir doch gar nicht verantwortlich sind für die Katastrophe, die über uns gekommen sind.
Wobei man ja auch sagen könnte, wenn ich da kurz einhaken darf, dass Italien jetzt wirtschaftlich schon so schlecht dasteht, da kann Italien ja schon was für, weil Italien hat sich ja vorher irgendwie in diese Position gebracht.
Ja, das ist ja der alte Streit seit vielen, vielen Jahren. Der Norden zeigt mit dem Finger auf den Süden. Das ist ja nicht nur Deutschland, das ist auch Holland, Finnland, Österreich. Die zeigen mit dem Finger auf den Süden und sagen, ihr seid im Prinzip sehr lange reformunfähig. Ihr wollt immer nur schuldenfinanziert eure Wirtschaft voranbringen, weil ihr euch nicht traut, richtig tiefe Reformen zu machen. Die im Süden sagen, ihr mit euren Exportüberschüssen, ihr lasst uns ja überhaupt keine Luft, um unsere Wirtschaft zu entwickeln. Und sie machen auch darauf aufmerksam, dass viele Bereiche, wo im Prinzip diese Länder im Süden der Europäischen Union Probleme zu lösen haben, die eigentlich ganz gesamteuropäische Probleme sind, wie beispielsweise die Flüchtlingskrise. Mhm. Da habt ihr uns alleine gelassen, sagen die Italiener und die Griechen. Und das hat uns viel Geld gekostet. Und dieses Geld haben wir jetzt nicht mehr. Und so geht das seit vielen, vielen Jahren, schon lange vor der Finanzkrise, war das immer wie ein Streit um die Frage, was zuerst da war, die Henne oder das Ei. Mhm. Und die Fronten sind immer verhärteter geworden, die Töne immer schriller geworden. Und dann kam jetzt dieses Virus und trieb das Ganze, die gesamte Debatte auf die Spitze.
Was dann eine Lösung umso schwieriger macht. Ich hatte dich eben unterbrochen, als du über Alternativmöglichkeiten gesprochen hast. ESM war das eine, was war das nächste?
Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, geht jetzt hausieren mit der Idee, dass man ja diesen mittelfristigen Finanzrahmen jetzt zügig auf die Beine stellen könnte. Wir erinnern uns, im Februar ist ein Gipfel gescheitert bei dem Versuch, einen neuen Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 zu definieren. Das ist sozusagen die Definition der Obergrenze der Ausgaben der Europäischen Union in diesen 7 Jahren. Jetzt sagt Ursula von der Leyen, lasst uns das doch ganz schnell unter Dach und Fach bringen, Klammer auf, und dann natürlich mit deutlich höheren Zahlen, als wir das bisher diskutiert haben, Klammer zu. Und dieses Geld könnten wir dann nutzen, um die Wirtschaft in den ärmeren Regionen Europas wieder aufzubauen. Ich frage mich dann, kann das wirklich so schnell gelingen, dass, wenn die Wirtschaft jetzt wieder anspringen muss in 6, 8, 12 Wochen, dass das Geld dann schon da ist? Ich habe da so meine Zweifel. Aber das ist so die ganze Spannbreite der Optionen, die da im Moment durchdiskutiert werden. Wie können wir es schaffen, dass wir Geld durchaus transferieren in die von der Corona-Krise wirtschaftlich besonders gebeutelten Regionen, ohne dass es dieses Haftungsrisiko für die reicheren Länder im Norden gibt.
Das hat alles enorm viel Streitpotenzial. Das sehen wir jetzt schon nach wenigen Wochen dieser Krise. Und das alles in einer Situation, wo ja auch die EU an anderer Stelle gerade politisch unter Druck gerät, nämlich dadurch, dass eines ihrer Mitglieder quasi abdriftet in eine Art Diktatur. Ich meine hier ganz konkret Ungarn. Das macht die Situation für die EU-Kommission, um das alles irgendwie zu lösen, auch nicht unbedingt einfacher, oder?
Das macht die Sache nicht einfacher und es ist ein schrecklicher Eiertanz, bei dem man Ursula von der Leyen da zuschauen kann. Sie muss einerseits schauen, dass der Laden zusammenbleibt. Sie kämpft wirklich heldenhaft, wenn ich das so sagen darf, gegen die Grenzschließungen und die Folgen der Grenzschließungen im Schengen-Raum. Diese Absurditäten, dass da selbst medizinisches Schutzmaterial im Lkw-Stau vor der Grenze stand. Da hat sie Lösungen erarbeitet, ganz mühselig. Jetzt versucht sie dasselbe bei Erntehelfern und dergleichen, für Arbeitnehmer, die hin und her müssen, die auf der einen Seite einer Grenze leben und auf der anderen arbeiten. Sie versucht da pragmatische Lösungen zu finden. Gleichzeitig sieht sie, wie da Viktor Orban über alle Maßen sich Macht aneignet, in einer Autokratie landet. Gleichwohl weiß sie, dass sie ihn für viele Lösungen, beispielsweise auch beim MFR, braucht. Und deswegen hat sie es tatsächlich fertiggebracht, gestern eine Pressemitteilung auszugeben zu den Vorgängen in Ungarn, in denen die Worte Ungarn und Orban überhaupt nicht vorkamen, sondern wo es eher so allgemeine Hinweise gab, wie die Demokratie in Europa zu funktionieren. Also sowas von zahnlos, das hat mich regelrecht durchgeschüttelt, als ich das gestern gelesen habe.
Ich würde das Thema jetzt gerne noch weiter mit dir vertiefen, aber auch unsere Leitung wird jetzt gerade ein bisschen zahnlos unter zahlreicher Aussetzer. Deshalb würde ich sagen, setzen wir an dieser Stelle einen Punkt und vertiefen das Thema Ungarn dann vielleicht an anderer Stelle. Danke dir.
Bis dann, Ann-Kathrin. Tschüss.
Wie wichtig Pflegerinnen und Pfleger derzeit für unsere Gesellschaft sind, das klang ja eben schon mal an. Und ich glaube, wir alle merken das ja im Moment auch in der kompletten Corona-Berichterstattung und vielleicht auch im engeren Familien- und Bekanntenkreis. Pflege gilt plötzlich als systemrelevant. Ein Beruf, der es ja echt in sich hat, den viele auch nur wenige Jahre ausüben, obwohl sie eigentlich mit vollem Herzblut da dran gegangen sind. Das liegt auch an den Umständen des Ganzen. Bezahlung, Arbeitsbedingungen, all das wollte ich mir nochmal umfangreich erklären. Klären lassen, abseits von dem, wie jetzt der Arbeitsalltag von Pflegepersonal in der Krise aussieht. Ich habe mich deshalb mit Christian Köpke zusammengeschaltet, gelernter Altenpfleger und Pflegewissenschaftler an der Uni in Bielefeld. Und gemeinsam mit einem Team aus PflegewissenschaftlerInnen hat er einen Podcast zum Thema Pflege, den Übergabe-Podcast. Also Christian, wie fühlt sich das jetzt an, wenn man plötzlich als systemrelevant erkannt wird?
Naja, hierzu muss man sagen, dass Pflege schon immer als systemrelevant gewesen ist. Also Pflege ist unverzichtbar in unserer Gesellschaft. Nur jetzt haben wir die Möglichkeit, dass es sichtbar wird. Plötzlich sehen wir international Bilder, wo Pflegepersonal sichtbar wird. Hier muss man sagen, dass eine medizinische Handlung immer auch eine pflegerische Versorgung nach sich zieht. Also wenn wir uns beispielsweise vorstellen, dass ein Krankenhaus betrieben wird ohne Pflegende, dann findet da nicht viel statt. Und ich glaube, dass das im Verborgenen liegt, liegt eben auch daran, dass man sich wenig damit auseinandersetzt, weil man ja nicht möchte, dass man irgendwann mal gebrechlich ist, vielleicht am Rollator laufen muss oder Unterstützung benötigt.
Also im Sinne von, ich möchte selbst nicht in die Notwendigkeit kommen, gepflegt werden zu müssen, also verschließe ich selbst lieber die Augen vor denjenigen, die ich dann unter Umständen brauchen könnte.
Genau, also niemand möchte gerne krank werden, niemand kann auch abschätzen, was das für ihn eines Tages bedeuten wird. Und wir sehen das, also aus Studien geht eben auch hervor, dass besondere Belastungssituationen bei Angehörigen und auch bei betroffenen Patienten, Patientinnen, also eine erhebliche Einschränkung in der im Alltagsleben bedeutet. Und deswegen hat man diesen Weitblick einfach nicht, was das für jemanden bedeuten kann und dass er eines Tages eben auf Hilfe angewiesen ist.
Ja, das finde ich interessant, weil klar, das würde dann erklären, dass wir jetzt plötzlich alle hingucken, weil jetzt sind wir alle damit konfrontiert, rund um die Uhr, dass die Krise da ist und es könnte ja im Moment tatsächlich jeden und jede von uns treffen, dass wir auch auf euch angewiesen sind.
Genauso sieht es aus. Das ist aber eben, wie gesagt, schon immer so gewesen. Mhm. Und die Wertschätzung, die wir jetzt teilweise bekommen, wird eben in diesem Wort Systemrelevanz so ein bisschen sichtbar. Allerdings ist es eben auch so, dass die Berufsgruppe selbst, die pflegerische Berufsgruppe, darauf selbst hinweisen muss, dass sie ein wichtiger Baustein in der Gesamtbevölkerung sozusagen sind. Mhm. Und es fehlt teilweise eben auch an dem notwendigen Stolz, den sie mit sich tragen. Also Pflegende müssen eben auch darüber sprechen, was sie tun. Das muss verbalisiert werden, damit das auch wahrgenommen wird. Also Pflegende müssen sich hier ihre eigene Lobby erkämpfen.
Vielleicht nutzen wir dann die Gelegenheit, hier mal ein bisschen Lobbyarbeit zu machen und darüber zu sprechen, was gute Pflege tatsächlich auch ausmacht. Also wenn ich mir jetzt eine ideale Pflegekraft vorstelle, was kann die besonders gut? Worauf kommt es bei deren Arbeit an?
Ja, das muss man differenziert betrachten. Es kommt nämlich darauf, es kommt darauf an, wie man fragt. Also wenn wir beispielsweise Angehörige fragen würden oder auch Betroffene, dann ist das häufig sehr emotional behaftet und würden dann wahrscheinlich auch eher die Unterstützung und auch die Empathie in den Vordergrund stellen. Allerdings hat die Pflege natürlich auch eine sehr viel fachlichere Tiefe. Und hier geht es eben darum, dass Pflege die Hilfe zur Selbsthilfe, also das Selbstmanagement, fördern muss bei Menschen, die beeinträchtigt sind, und ist eben auch entsprechend ressourcenorientiert. Sie übernimmt eben wesentliche Aufgaben in der Gesundheitsversorgung, zum Beispiel die Fallsteuerung. Also sie muss den Überblick bewahren, wer ist eigentlich an der gesundheitlichen Versorgung von Menschen beteiligt. Das gilt im Krankenhaus, das gilt settingübergreifend, also sprich beim Übergang vom Krankenhaus in die eigene Häuslichkeit oder auch in eine Langzeitversorgung. Und was man so hört, ja, waschen kann ja jeder. Ja, das ist falsch, denn die Körperpflege impliziert eben auch ganz, ganz viele Tätigkeiten, die mit einer Fachlichkeit behaftet sind. Also ich muss dabei eine Hautbeobachtung machen. Ich muss mich auch damit auseinandersetzen, was zum Beispiel der Eingriff in die Intimsphäre für diesen jeweiligen Menschen jetzt bedeutet. Und das sind eben Tätigkeiten, die kann nicht jeder. Und das ist Zeichen für fachlich gute Pflege.
Jetzt hast du erklärt, was gute Pflege ausmacht und dass echt eine ganze Menge dazugehört. Nun wird ja im Zuge der aktuellen Krise, in der wir alle die Wichtigkeit von Pflegepersonal erkennen, viel darüber gesprochen, dieser Beruf sollte später nach dieser Krise auf jeden Fall besser bezahlt werden. Weil wir ja auch viel darüber sprechen, dass Pflegekräfte ihren Job auch tatsächlich nicht so lange machen, weil es auch eine belastende Tätigkeit ist. Kannst du dir vorstellen, dass bessere Bezahlung alles besser machen würde?
Alles besser sicherlich nicht, weil auch eine bessere Bezahlung ja sich immer noch auf wenig Leute auswirkt. Mhm. Also wir haben zwei Probleme. Auf der einen Seite ist es die schlechte Entlohnung für die hochkomplexen Tätigkeiten, die wir durchführen. Und gleichzeitig haben wir eben auch zu wenig Personal. Und bessere Bezahlung führt eben nur bedingt dazu, dass wir mehr Leute bekommen. Was wichtig ist, ist, dass wir eine nachhaltige und auch ernstzunehmende finanzielle Vergütung bekommen. Herr Scholz hat sich ja jetzt dafür ausgesprochen, einen steuerfreien Bonus zu erlassen. Das ist ganz schön und darüber freut sich sicherlich auch jeder. Allerdings muss es nachhaltig sein. Mhm. Und es kursieren diese 4.000 Euro, die mal von Markus May in den Raum gestellt wurden, also die Forderung des Einstiegsgehalts von 4.000 Euro. Und hier muss man sagen, das muss differenziert betrachtet werden, weil in der Pflege haben wir verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten und die sind eben, also es fängt bei Assistenzberufen an und geht dann eben über die dreijährig Examinierten und eben auch über die Akademisierten hinaus. Und hier muss man differenziert schauen, wer wie welche Entlohnung bekommen kann, mit welcher Tätigkeit. Und da muss auch einfließen, wie zum Beispiel Fachweiterbildung oder entsprechend andere Kenntnisse da auch mit vergütet werden können. Mhm. Und deswegen ist Gehalt eigentlich auch nur ein Teil der Wertschätzung, nur eine Säule. Über mehr Bezahlung ist es eben möglich, den Beruf entsprechend attraktiver zu machen.
Aber du hast es schon angesprochen, es gibt oft das Problem, dass einfach auf Stationen zu wenig Pflegekräfte da sind.
Genau, das ist so, ja.
Das bedeutet dann eine enorme Überbelastung derjenigen, die die Arbeit leisten müssen. Weil ich meine, das Pensum an Arbeit ist da, es verteilt sich dann einfach nur auf weniger Schultern.
Definitiv. Es wurden im Rahmen der Einführung der Finanzierung, sage ich mal, für Krankenhäuser wurde sukzessive das Pflegepersonal abgebaut, wohingegen die Fallzahlen allerdings gestiegen sind. Und das führt natürlich zu einer extrem hohen Belastung. Viele gehen entsprechend aus dem Beruf auch raus, weil sie eben psychische und körperliche Belastung erleben. Das Ding ist aber, dass Pflege aushält. Also es ist eigentlich notwendig, dass Pflege viel mehr anzeigt, dass sie einfach nicht mehr können und dass sie auch einen wichtigen Beruf haben. Und vielleicht, also ich gehe da wahrscheinlich nicht mit so weit, aber es bedingt auch das Potenzial der Gewalt in der Pflege. Da will ich nicht sagen, dass es grundsätzlich ein flächendeckendes Problem ist, aber diese Überlastungssituationen führen eben auch teilweise, dass Pflege auch ein Ventil braucht, um mit der Lage klarzukommen. Und was damit auch in Verbindung steht, ist, dass natürlich in dieser Folge weniger Wissen in die Pflege gelangen kann, weil eben weniger Bereitschaft für Fort- und Weiterbildung da ist.
Weil also gar nicht die Zeit auch da ist dafür.
Erstens nicht die Zeit, aber auch gar nicht die Kraft. Also dann ist natürlich zu Recht die Frage zu stellen, was soll ich ja noch alles machen? Pflegende haben eben bei Berufsbeginn wirklich einen sehr hohen Idealismus. Es sind sozial geprägte Persönlichkeitsstrukturen, die letztendlich Menschen in diesen Beruf bringen und sich auch für die Pflege entscheiden, aber dann auch an diesem Druck auch verzweifeln. Und es geht eben nicht darum, dass Pflege Herz und Hand ist, so wie man das bei einigen auch in den sozialen Medien liest, sondern es ist eben ein fachlich hochkomplexer Beruf, den man da erlernt. Und das muss Pflege klar machen.
Lass uns zum Abschluss vielleicht tatsächlich nochmal dorthin kommen, wo ja das Problem liegt in den Institutionen, die im Prinzip nicht genügend Personal anstellen. Da sind wir wieder beim Pflegeschlüssel, also zu viel PatientInnen auf zu wenig pflegende Personen. Letztlich dann auch bei den Institutionen durch den wirtschaftlichen Druck bedingt?
Ja, das ist sicherlich so. Wir haben unser gesamtes Gesundheitssystem ist stark ökonomisiert. Und das ist ein Problem, weil es eigentlich immer nur darum geht, wie kann ich Geld verdienen. Es ist so, dass mit Krankheit halt sehr viel Geld verdient werden kann und entsprechend nicht mit Gesundheit. Ein weiteres Problem ist aber, dass wir keine keine Bemessungsinstrumente haben, um zu sagen, für so und so viele Menschen brauche ich so und so viele Pflegende oder besser noch, für den Krankheitsgrad von Menschen brauche ich so und so viel Personal. Also sprich, unsere Personalausstattung ist nicht darauf ausgelegt, den Bedarfen, die auf Stationen oder auf Wohnbereichen, Pflegeheimen vorherrschen, ausgelegt sind. Also es gibt kein gesetzliches Mittel, um zu sagen, ich brauche hier so und so viel Personal für so und so viele Menschen. Die Pflegepersonaluntergrenzen haben das teilweise versucht. Hier ist allerdings das Problem, dass es aktuell ausgesetzt wurde. Mhm. Und gleichzeitig sind es auch Untergrenzen. So, und das führt dazu, dass Krankenhäuser natürlich sagen, ja, also diese Untergrenze halte ich ein und mehr Personal setze ich da auch nicht ein. Mhm. Und es kann aber sein, dass ich mehr Personal trotzdem brauche, weil da gerade sehr, sehr, sehr viel schwer erkrankte Menschen auf den Stationen liegen, wo mehr Personal einfach notwendig ist. Und diese Personalbemessungsinstrumente, die fehlen einfach, um entsprechend darstellen zu können, wie viel Pflege wirklich notwendig ist, für welchen Bedarf.
Christian, ich danke dir für diese Eindrücke. Der Tag am 1. April 2020. Ich sage auch heute danke fürs Zuhören. Ich sage danke für Fragen und Feedback per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Tschüss.